klingt der Globi, der Globi ist schon echt. Ein politischer Totalausfall mehr aus Zürich, da kommt jetzt wirklich nicht mehr drauf an. Kerli, Saukerli. Hallo, hallo, hallo! Willkommen zu «The Daily Mill». So schön sind ihr da. Ich sehe, genau wie ich, habt ihr offensichtlich auch kein Leben. Das freut mich doch. Wir gehen gerade voll in die Sendung rein mit der «Daily Watch». Und da reden wir zuerst über den Globi. Globi, Schweizer Volksheld. Kongenial, stimmlich verkörpert von Walter Andreas Müller vom WAM, dem grossartigen Schweizer Schauspieler, der, glaube ich, vor nicht so langer Zeit 80 geworden ist und hoffentlich 100 wird, weil er ist wirklich, der ist grandios. Wieso reden wir über den Globi? Schauen wir mal da rein. Fehler im Kinderbuch. Globi und der Wald sorgt für Ärger. Globi ist nicht mehr mein Held. Bauern kritisieren das neue Globi-Buch heftig. Was ist passiert? Ja, da fragen wir uns doch immer, was ist passiert? Und ich liebe es auch, wenn Medien schreiben, was ist passiert? So zum Spannung ist unermesslich steigern. Der Globi ist offenbar in den Wald gegangen. Für das neueste Buch kann man ja machen. Also er ist ja schon überall auf der Welt, der Globi. Der kann ja auch mal im Wald. Lönnt der Globi, Ruhe, der Globi ist schon echt. Also der Globi ist im Wald gewesen, aber irgendetwas muss dort im Wald, etwas gar Fürchterliches muss sich dort im Wald zugetragen haben. Schauen wir mal, was da geht. Tatsächlich ist dem Globi-Autor ein gravierender Fehler unterlaufen. 80% der Ernährung der Kühe aus Schweizer Landwirtschaft bestehen aus Körnern oder Soja, behauptet der Text. Dies ist jedoch falsch, wie Gisela Klinkenberg, die Leiterin des Globi-Verlags, einräumt. Eigentlich sollte da 10-15% stehen. Sehr undifferenziert sei auch die Aussage, dass der Regenwald für Schweizer Milch- und Fleischprodukte abgeholzt werde. Der Teil, der aus Südamerika stammt, ist verschwindend klein, räumt Klinkenberg ein. Gut. Nebenschauplatz. Die Globi-Verlagsleiterin heisst Gisela Klinkenberg. Ich bin nicht, vielleicht ist sie auch von Adelboden, aber sie tönt so teutonisch. Und ich frage mich schon, wieso. Nicht, ist nicht deutsche Bashing und nicht fremdenfeindlich. Ich möchte jetzt nicht sofort wieder. Aber es ist schon unglaublich. Globi ist Schweizer Kulturgut. Hat man da nicht, könnte da nicht allenfalls Schweizer zugange, nicht ausschliessend, nichts gegen Frau Klinkenberg. Ich habe mir einfach die Frage ganz kurz gestellt, wie sie immer mal wieder aufkommt. So, also. Jetzt, erzählt der Globi, wo er nichts dafür kann, offensichtlich ein ziemliches Eichen im Buch, weil der Globi redet ja nicht selber, sondern da hat es einen Autor dahinter. Und der leitet ein Wort ins Maul. Und der sagt zum Beispiel so quasi, ja, der ganze Regenwald, der ganze Amazon, das ist kahl wegen der Schweizer Burli und weil ihr ein Gottlet gegessen habt heute Mittag. Dumm ist der. Darum steht der Regenwald nicht mehr. Ist ein bisschen schief. Jetzt, was sagt die Frau Klinkenberg? Sie sagt, ja, das sind bedauerliche Fehler und sie entschuldigen sich auch beim Bauernverband. Sie spricht von einer undifferenzierten, saloppen Aussage und von falschen Zahlen. Ja, Zahlen sind falsch. Wenn man 80% statt 10-15% sagt, ist das falsch. Und saloppe Aussagen, nein. Zu behaupten, der Regenwald werde wegen der Schweizer Milch- und Fleischprodukte abgeholzt, ist nicht salopp. Es ist eine völlig unzulässige Dramatisierung. So. Und sie sagte noch, sie sei erstaunt, dass niemand im ganzen Produktionsprozess von dem Buch, wo ja wahrscheinlich eine rechte Maschinerie ist, gemerkt hat, was da für Fehler vorliegen. Weil man schaue immer bei den Kindersachbüchern besonders genau drauf, dass alles stimmt. Und dann sagt sie, jetzt kommt der Punkt, wir wollen weder Fake News noch Propaganda verbreiten oder die Kinder manipulieren. Es sind uns Fehler passiert, nicht mehr, nicht weniger. Wir wollen Fakten vermitteln, keine Meinung. So, ich weiß doch auch nicht recht. Ich will niemandem irgendetwas unterstellen an dieser Stelle. Aber das Leben hat mir einiges gelehrt. Und was mich gelehrt hat, ist, wenn Zeug, die im Kindergarten oder im Schulzimmer passiert, mit Unterrichtsmaterialien und so weiter. Oder im Kinderzimmer mit Kinderbüchern. Zeug, wo die letztes Jahr passiert ist, ist eigentlich fast nie aus Versehen gewesen. Es passiert im Moment im grossen Stil. Es gibt eine Manipulation. Jedes Schulbuch erzählt ja völlig einseitig die ganze Klimathematik und so weiter und so fort. Also da ist schon eine Agenda dahinter. Eben der Globi Verlag, Teil des Konglomerats ist, wo die Agenda verbreitet, da weiss sie nicht. Aber wenn genau die Fehler da passieren, wo man den Kind einreden will, wie gar schrecklich das ist, wenn wir Milch und Fleisch konsumieren und dass der ganze Regenwald muss daran glauben, dass das genau in dem Fall ein Zufall ist. Frau Gisela Klinkenberg, ich mag es jetzt halt einfach persönlich nicht ganz glauben. Für das ist es einfach in der Vergangenheit oft vorgekommen. Wieso passiert denn der Fehler nie auf der anderen Seite? Wieso passiert da nie der Fehler, dass sie sagen, es sei super zum Milch- und Fleischprodukt essen? Also das wäre jetzt nicht ein Fehler, aber warum kommt es nicht zu dieser Aussage? Wieso passieren Fehler zufällig immer in die Richtung, wo man dann so in die grüne Vogue richtig geleitet werden. Das will mir nicht so als ganz logisch erscheinen. Gut, gehen wir zum Fall von der Mattea Meier. SP-Co-Präsidentin, SP-Nationalrätin, sie nimmt sich eine Auszeit wegen Überlastung, das war die letzten zwei, drei Tage gross in den Medien. Ich bin jetzt der Letzte und werde es an dieser Stelle auch nicht machen, aber ich, Frau Mattea Meier, politisch jetzt nicht überschätze, ich bin wirklich der Letzte, der jetzt irgendwie würde frotzeln wegen ihrer Auszeit. Es ist ja so, dass in den letzten Jahren so die ganze Geschichte mit Burnout, Überlastungssyndrom und so, das ist ein bisschen inflationär auftreten und man hat immer das Gefühl, in gewissen Fällen ist es eine Modediagnose. Es gibt aber, und die selber leiden dann unter so Klischees, es gibt natürlich Fälle, wo wirklich Leute einfach nicht mehr mögen und an die Grenzen kommen und zusammenbrechen und dann dringend müssen aus der Maschinerie rausgenommen werden, da will ich überhaupt nicht bestritten. Und wie es bei der Frau Mattea Meier ist, da weiss doch der Milius nicht, da kann doch der, er macht doch keine Ferndiagnose, ich habe keine Ahnung. Also von dort her, da habe ich sie völlig in Ruhe diesbezüglich. Ich gehe aber auf den Nebenschauplatz. Wir haben eine Stimme in den sozialen Medien aus der SVP von einer Vivienne Huber, die wir letztens schon mal in der Sendung ganz anderen Zimmern hatten. Schauen, dass sie schreibt. Gute Besserung, Frau Meier, doch Solidarität hat da Grenzen, wo die Öffentlichkeit eine Auszeit finanzieren muss. In der Privatwirtschaft ist eine längere Pause entweder unbezahlt oder führt zu einer Neubesetzung. Wer ein öffentliches Amt übernimmt, trägt Verantwortung und wenn der Auftrag nicht erfüllbar ist, muss auch die Frage nach der Tragbarkeit des Mandats erlaubt sein. Ich finde, Frau Huber tut in einem relativ, in einem sehr anständigen Tonfall ein paar valable Fragen aufwerfen. Ich weiss nicht, ist sie krank geschrieben, Frau Meier? Wenn nicht, wenn sie einfach sagt, ich mag jetzt gerade nicht mehr, ich höre jetzt mal eine Weile auf, dann kannst du bei einer gewählten Volksvertreterin wirklich fragen, okay, also Moment mal, ja, du bist gewählt, eigentlich bist du gewählt, um diesen Job zu machen und jetzt einfach zu sagen, ich brauche ein bisschen Zeit für mich, da kannst du tatsächlich in der Privatwirtschaft ohne ein Arztzeugnis nicht machen. Ich kann nicht einfach, also mal ich schon, ich bin relativ frei schwebend. Aber die meisten von uns, die meisten von euch, könnt ja nicht einfach zum Chef gehen und sagen, zum Arzt gehe ich nicht, aber ich bin einfach sehr erschöpft, ich lasse jetzt mal das Winterhalbjahr schleifen. Ist gut. Geht tatsächlich nicht. Von dort finde ich, hat Vivienne Huber durchaus einen Punkt. Und ich gebe auch ehrlich zu, und ihr seht es vielleicht ähnlich, uns Normalverbraucher, uns einfachen Bürgersöckli, uns erschliesst sich manchmal nicht ganz, ob die da wirklich so einen wahnsinnigen Stress sind im Bundeshaus. Wir haben ja da manchmal ein bisschen Zweifel. Wenn wir sehen, dass nicht einmal einen Platz hocken, in der Wandelhalle Lust wandelt, im Café Federal rumsitzen, wir haben manchmal ein bisschen vielleicht Nachvollzugsproblem zum Verstehen, dass wirklich, dass das so stressig sein soll. Aber ich kenne ja die Frau Meier nicht persönlich, Privatsituation, nicht mit Kindern und so weiter, darum kann ich es nicht abschließend beurteilen. Aber wieso sollen die jetzt wirklich überlasteter sein als irgendein Strassenbauarbeiter, wo den ganzen Tag schuftet? So, jetzt aber, hat sich über die geschaltet zu der Frau Huber. Schauen wir mal an. Der Gerhard Pfister, der Geri, schreibt, Frau Huber mag ja viele Stärken haben, aber ihr Post lässt nicht auf eine ausgeprägte Empathiefähigkeit schließen. Für ihre weitere Politikkarriere aber möglicherweise nützlich. Geri Pfister, wieso mischst du dich da eigentlich ein? Also wenn so eine riesige Kritik an den SP-Co-Präsidenten kommt, was hast denn du da verloren von der Mitte? Also weißt du, es hat ganz sicher genug linksgrüne Söckli, wo der Frau Mattea Meier zur Hilfe eilt, wenn sie jemand dumm anflummt. Da musst doch du nicht kommen. Also ist ein bisschen komisch. Und ist denn der Geri Pfister, ist denn der bekannt als so ein Empathiebündel? Also mir ist auch bis jetzt so nicht aufgefallen. Weißt du, dass er sich jetzt gerade in die Bresche werft und sagt, oh mein Gott, habt doch ein bisschen Empathie mit dieser Frau und so. Der Geri, der ist doch eigentlich so ein knallharter Wirtschaftsfinanzheili, oder? Und in der Corona-Zeit, Entschuldigung, wenn ich mit dem komme, aber das ist halt einfach das Beispiel, wo ich kann sagen, ist ja nicht aufgefallen mit Empathie. Er hat die Leute, die gegen Zertifikatspflicht demonstriert haben, die hat er aufs Heftigste kritisiert und hat die abgetan und hat nicht stehen lassen, dass Leute sich wirklich Sorgen machen um ihre Existenz, um ihr gesellschaftliches Mitleben etc. Er hat dort heftigst vom Leder gezogen. Könnt ihr auf Google oder mit der Hilfe von Google ganz viele Beispiele finden. Also er ist dort nicht mit Empathie aufgefallen. Darum finde ich es komisch, wenn er sich da einmischt. Gut, wir schauen mal weiter mit der Frau Mattea Meier. Wenn sie jetzt einfach die Wintersession schleifen lässt, okay. Aber wenn es länger wird, muss sie sich vielleicht wirklich vorstellen, ist das Amt wirklich das Richtige für sie oder muss sie sich ganz entlasten und dann auch das Amt jemandem zur Verfügung stellen, wo die Zeit dafür kann, auf sich nehmen. Ich finde nicht, dass da unzulässige Kritik ist. Auch in so einem Fall dürfen wir das durchaus ansprechen. Dann haben wir Schlagzeilen aus Zürich.ch, einer Online-Plattform. Männergewalt gegen Frauen hat in der Politik seit Jahren keine echte Priorität. Jawohl, Schlagzeilen, wo aus dem Leierkasten hüpft, wo man seit Jahren gehört. Es gibt so massive Gewalt von Männern gegen Frauen und niemand redet darüber. Und weil niemand darüber redet, lesen wir jeden Tag davon in der Zeitung. Ist das auch so? Ja, natürlich. Gut, wer sagt das? Das ist ein Interview. wo Zürich.ch geführt hat mit einer gewissen Nadja Brücker. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin. Was ist eine Geschlechterforscherin eigentlich? Also forscht die über Geschlechter oder forscht die, wie viele Geschlechter es überhaupt gibt? Das wäre ja noch ein sehr einträgliches Business heutzutage. Geschlechterforscherin. Ich habe einen Kollegen, das ist so ein Womanizer. Der hat jeden zwei Tage einen One-Night-Stand mit einer anderen Frau. Ist der auch Geschlechterforscher, streng genommen? So macht er empirische Geschlechterforschung? Ich weiß es nicht. Gut, aber jetzt, was sagt uns denn Frau Brücker? Sicher sehr schlau. Schauen wir mal da. Auf die Frage, was ist das Ziel des Rechercheprojekts, antwortet sie, Ziel ist es, einen zentralen Ort zu haben, der zeigt, wie häufig Männer in der Schweiz Frauen ermorden. Es geht auch darum, den Begriff Femizid überhaupt erst ins Bewusstsein zu bringen. Das Zählen von Femiziden verstehen wir als kollektive Wissensproduktion. Ohne diese Zahlen bleibt das Problem unsichtbar. So, Frau Brücker. Also, der Begriff Femizid ins Bewusstsein zu bringen, ich habe es schon erwähnt. Er wird uns wirklich jeden Tag um den Kopf geschlagen. Also, es ist mehr eine Abnützungserscheinung als ein fehlendes Wiedergeben von dem Begriff. Es ist wirklich, er ist omnipräsent. Und jetzt aber, ich finde auch, dass Zählen immer gut ist. Statistiken, wenn sie super gemacht sind, Zahlenmaterial, das ist eine gute Grundlage, um den politischen Entscheidungen treffen, weil dann siehst du, aha, okay, da und da haben wir Zunahme und dem und dem und dann müssen wir vielleicht da mal schauen. Weißt du, plötzlich, aus irgendwelchen Gründen, morgen plötzlich 95% mehr Schweizer am Morgen früh die Steger abgehauen. Müssen wir vielleicht dann mal schauen, sind die Steger eigentlich in der Schweiz noch richtig produziert und so weiter. Finde ich auch. Nur, Problem, Frau Brücker, Leute wie Sie und auch die Leute, die Sie befragen, Zürich.ch und so, das sind ja die, die eigentlich gar nicht genau zählen wollen. Die hören auf zählen, wenn du Femizide zusammenbringst mit Ausländerkriminalität. Und wenn die müssen sagen, aha, die meisten Femizide entstehen vom Migrationshintergrund. Dort wollen wir ja dann der Sache nicht auf die Spur gehen. Also, die kollektive Wissensproduktion, die sie sich wünschen, die hat scharfe Grenzen dort, wo ihnen das Wissen unangenehm wird. Frau Brücker, da ist ein bisschen das Problem. Ohne diese Zahlen bleibt das Problem unsichtbar. Grandioser Satz, stimmt. Das Problem bleibt unsichtbar, wenn wir Zahlen nicht auf den Tisch legen und knallhart darüber reden. Und da wollen die Leute wie sie nicht. Weil sie sind Geschlechterforscherin, sie sind nicht Migrationsforscherin. Sie wollen nur Mann gegen Frau beleuchten. Aber wir müssen ein bisschen tiefer schauen, welche Männer gegen welche Frauen. Also, Es nützt eigentlich nichts, was sie fordert, wenn sie leben dem selber nicht nach. Dann Nachtrag zu der Frau Hostepan, wo gehst du? Ich habe ja gesagt, sie hat sich ja laut dem Blick, hat sie sich so ein bisschen in eine Politkarriere manövriert, in eine mögliche, durch ihren Einsatz in der Erbschaftsinitiative. Ich teile die Meinung, könnte sein, dass die irgendwie gewählt wird, weil sie einfach da und vor der Kamera war und in den Zeitungen. Aber, habe ich gestern auch angemerkt, sie ist ja auch der Vorgestern, sie ist Oberhaltnerin. Und ja, die Oberhalde könnte es noch schwierig werden für eine Juso-Frau zum gewählt werden. Sie müsste auf Zürich zügeln oder so. Und dann hat mir jetzt ein Oberhaldner ein Mail geschrieben und gesagt, keine Angst, Herr Milius, verlassen Sie sich auf uns, die wird bei uns garantiert nicht gewählt. Und hat mich darauf hingewiesen, dass wir im Hosteband 2019 mit, glaube ich, etwa ziemlich genau zarten 20, ja schon mal kandidiert hat für den Nationalrat. Und schauen wir mal da. Da haben wir das Resultat von Monika Rüegger, die bis heute im Nationalrat ist für Oberhalden gewählt worden ist mit 5412 Stimmen und nicht gewählt ist Hostetmann Miriam mit 424 Stimmen. Also es ist nicht wirklich eine Gefahr gewesen, 2019. Es hat übrigens noch drei weitere Kandidaten gegeben damals, die haben zwischen 1600 und 5000 irgendetwas Stimmen gemacht. Jetzt ist natürlich 6 Jahre später. Und Frau Hostetmann hat damals wirklich noch keine Sau gekannt. Und jetzt sieht sie ein bisschen anders aus. Das heisst, das Resultat könnte heute auch anders aussehen. Wenn sie jetzt wirklich, die Stirn hätte, um zu Oberhalden gegen zum Beispiel eine Amtsinhaberin antreten, es würde heute anders aussehen, wisst ihr, wann ich glaube. Ich glaube, das Resultat wäre noch schlechter als damals. Also damals, wo sie 2019 424 Stimmen gemacht hat, ich glaube nicht, dass sie jetzt mehr bekommt. Ich glaube, sie kommt weniger über. Weil normalerweise ist es so, wenn der Bekanntheitsgrad steigt, dann steigen deine Wahlchancen. Dann steigt die Chance, dass die Leute dich ankreuzen oder deinen Namen auf den Zettel schreiben. Aber bei der Miriam Hostetmann, nach dem Auftritt von den letzten paar Monaten und so, glaube ich, dass ihre Bekanntheit zum Nachteil gereichen würde und Oberhalder finden, das kann sicher nicht und sie massenweise würden streichen oder eben nicht ankreuzen. Von dort her können wir entspannt bleiben und wie gesagt, sie wird auf Zürich zügeln und dort kandidieren und dann ist halt ein politischer Totalausfall mehr aus Zürich, da kommt jetzt wirklich nicht mehr drauf an. Wir gehen zum Daily Wahnsinn. So, und da muss ich ein ernstes Wörtchen reden mit einem Kollegen vom Nebelspalter, Dominik Feusi. Hoffe, er schaut zu. Dominik. Kerli. Sau-Kerli. Ich habe ihn einfach gelost und geschaut, mache immer einen Fall, ich habe ihn völlig unter Kontrolle. In Bern einfach, die Woche, nach der Abstimmung, haben der Markus Sommer, der Dominik Feusi, darüber geredet, wie furchtbar ist, dass die Stadt Bern die Erbschaftsinitiative angenommen hat und überhaupt Bern ist verloren. Und der Dominik Feusi hat die Idee gehabt, dass man alle 50 Jahre könnte die Bundesstadt wechseln und dann auch gerade die ganze Bundesverwaltung zügeln. Und dann haben die beiden darüber geredet, wo man sich dann könnte anbringen. Und jetzt schauen wir mal das hier bitte an.
Also, welcher Parlamentarier würde sich zur Verfügung stellen, um eine Motion zu verschieben? Wirklich, 175 Jahre sind genug. Die Bundesstadt muss verschoben werden. Wohin? Was würdest du sagen?
Ja, wir haben uns vorher schon abgesprochen. Ich habe zuerst eingebracht Rorschach, aber ja, Rorschach hast du nicht wollen, wegen dem Dialekt. So die Rassist ist der. Die genau. Innerschweizer sind Rassisten.
Liebe St. Gallen,
Rorschach finde ich super.
Feusig, wegen dem Dialekt setzt das Bundeshaus nicht auf Rorschach. Also, gell, ich bin ja im Umland Rorschach bin ich aufgewachsen. Also, ich rede wahrscheinlich relativ nah an Rorschach. Und ich halte meinen Dialekt nicht für sehr schön. Was er aber ist, er ist relativ neutral, relativ hoch am Hochdeutschen, damit relativ verständlich für alle anderen. Also, man versteht uns in jedem Ecke von der Schweiz, auch wenn man es nicht schön findet. Im Gegensatz zum Beispiel zu irgendwelchen Innerschweizer, Schweizer, gell, von uns, die Innerschweizer oder auch die Luzern und so, was sagen da für lustige Sachen? Blubben. Statt bleiben, blubben, blub, 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 der Fisch versauft, nein, Fisch versaufen nicht, nein, der Baumeister versauft, blub, 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 blub. Also, ihr sagt da ganz lustige Sachen. Ich will nie mehr hören, dass man eine politische Entscheidung nicht wegen dem Dialekt, selbstverständlich wäre das Bundeshaus in der Ostschweiz, also, dass irgendeine Ostschweizer Stadt Bundesstadt würde, Stadt Bern, eine gute Idee. Wir können arbeiten unten, wir sind fleissig. Da, wo ich wohne, hat es Industrie, Exportindustrie, erfolgreich im Teufel so ab. Wir sind zuverlässig, wir kämpfen. Das würde der Schweiz sehr gut tun. Wir sind ein bisschen peripher, wir sind ein bisschen am Rand. Aber wenn muss denn schon ein einfacher Bürger, muss der Bundesverwaltung von dort, der wäre nicht so schlimm. Also die Dialektsprüche, wir reden noch drüber. Und zwar nicht erst um Weihnachtsessen. Nein, so lange warte ich nicht. Ich schnapp mir dich vorher, Kerli. Jawohl, so. Und wenn Bern schon verloren ist, habe ich schon mal erwähnt, dass Deutschland ja sowieso total verloren ist. Da haben wir einen Clip, wo das beweist.
Was hast du heute als erstes gemacht?
Als ich mich auf den Weg gemacht habe hierher zur Gesamtmitgliederversammlung, musste ich in meiner Stadt diese Dinger hier entdecken, die überall aufgehängt waren. Also bin ich ausgestiegen und habe sie abgerissen. Denn wer in diesen Zeiten Deutschlandfahnen an der stehende Häuser hängt, der will nicht zeigen, dass er sein Land mag, sondern der will letztlich Nationalismus propagieren und damit klar zum Faschismus aufrufen.
Das ist die Gleichstellungsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Eine Staatsangestellte. Und sie brüstet sich in dem Video damit, sie ist heute auf dem Weg, dort hin, wo immer sie war, hat sie bei Häusern Deutschlandfahnen abgerissen und kaputt gemacht. Mal abgesehen davon, dass es sich mit Sicherheit um ein Vergehen oder einen Straftatbestand handelt, wenn die Dame einfach von Häusern oder aus Gärten oder wo immer irgendwelche Fahnen abopft, hat sie die Grösse zum Sagen, beurteilen, wieso XY die Fahne aufgehängt hat. Sie sagt, ja, der hat da nicht aufgehängt, weil das Land so sehr lebt. Woher wissen Sie da, liebe Gleichstellungsbeauftragte? Woher wissen Sie da? Und sagt ja noch in Ferndiagnose, da hängen wir nur auf, wenn wir irgendwie so faschistische Umtriebe leisten wollen. Das ist unglaublich, nicht? Ich habe ja schon oft darüber geredet, wie die Deutschen Mühe haben mit ihrer eigenen Fahne. Aber dass ein Gleichstellungsbeauftragter von einem Bundesland ansteht und sagt, ich rupfe die einmal ab, weil das hat nicht mit Vaterlandsliebe zu tun, Deutschlandfahne, sondern das hat mit Faschismus zu tun. Eure offizielle Fahne. Ich weiss, ich habe schon ein paar Mal darüber geredet, aber es lässt mir keine Ruhe. Und ich habe dann immer so Angst, dass so Seichentwicklungen auch zu uns in die Schweiz schwappen. Darum will ich rechtzeitig warnen. Die Zeitung «Die junge Freiheit» hat die Landesregierung um eine Stellungnahme zu dem Vorfall gebeten, zu dem Video, und der Beitrag ist dann plötzlich gelöscht gewesen. Aber das Internet vergisst ja bekanntlich nie. So, und jetzt kommen wir noch zu der Leserpost. Und da bin ich schon lange schuldig und irgendwie, weiss ich auch nicht, habe es immer versifft. Wir schauen wieder mal so eine Live-Zeichnung von Jörg Grüni an, so der Nebelspalter-Zeichner, wo da der kongeniale im Ansatz ganz leicht vorsichtig kritische EU-Rahmenvertragskalender gemacht hat. Der tut für mich extra für die Sendung einmal auf Video schnell aufnehmen, wie er eine kurze Zeichnung skizziert, damit ihr mal seht, wie das so ein Illustrator macht. Bitte sehr, Film ab. Wunderschön, das Seichhörnchen. Hat mir sehr gut gefallen. Danke vielmals, lieber Jörg. So, und jetzt noch der Zuschauerwitz von heute. Ein Italiener gibt am Postschalter einen Brief ab und die Dame hinter dem Schalter sagt, einschreiben. Dann sagt der Mann, nein, einschreiben, du nur schicken. So, wunderbar. Danke fürs Hinschauen. Wir sehen uns morgen nochmal, Freitag. Ja, wir sehen uns nochmal, wir müssen nicht brüllen, wir müssen nicht verzagen, wir sehen uns auch nochmal. Es ist alles gut, bleibt locker, bleibt entspannt, abonniert den Nebenspalter, unterstützt die Sendung, die Sendung. Ich kann nicht mehr reden. Unterstützt die Sendung auf nebenspalter.ch, hat es bei meinen Beiträgen immer so eine Maske. Und dann könnt ihr ganz explizit sagen, die 2,5 Franken gehen jetzt an den Daily Mail. Ich komme es nicht selber über. Ich habe auch nicht Goldsäck im Studio. Ich komme es nicht selber über. Aber es ermöglicht dem Nebenspalter, die wertvolle redaktionelle Arbeit weiterzuführen. Und die ist wertvoller denn je. Wegen, ihr wisst, wegen dem Fehlkonstrukt und so. Danke fürs Hinschauen. Bis morgen und tschüss.